Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard. Ich melde mich erneut aus Saalbach-Hinterklemm nach wie vor von der Ski-WM. Freut mich sehr, dass ich da bin. Und es freut mich natürlich auch, dass der Tobias Ruf von Chiemgau 24 wieder mit mir plaudert in Rosenheim. Grüß dich, Tobias. Wie geht's dir denn?
Hallo Lukas, es geht gut. Ich frage dich natürlich gleich ausführlich, wie es dir geht. Du hattest mich letzte Woche gefragt, bist du in WM-Stimmung? Ja. Und da hatte ich gesagt, irgendwie noch nicht so ganz. Jetzt fragst du mich das heute nochmal.
Ja.
Ja, ich bin in WM-Stimmung. Sensationell. Ja, okay. Es macht Urspaß. Aber wem sage ich das? Unser Mann in Saalbach. Erzähl, wie geht's dir vor Ort, mein Lieber?
Ja, es ist natürlich super. Ich frage mich wirklich, wie kommt es eigentlich noch da draußen an? Es ist natürlich schwer dann einzuschätzen, aber ich habe jetzt auch von den deutschen Kollegen gehört, dass das Interesse auch in deutschen Medien dann durchaus groß ist, auch ein bisschen zu ihrer Überraschung, bin da im regelmäßigen Austausch. Es ist natürlich herrlich. Also es macht natürlich schon einmal erstens Bock, dass da jeden Tag die Sonne scheint. Das schlägt sich dann doch auf die positive Stimmung um. Die Tage sind halt nach wie vor kurz im Winter, aber dass da die Sonne scheint, macht's schon mal cool. Das hat auch zur Folge, dass doch recht viele auch Tagesgäste hierher kommen, sich mit am Shuttle in das Tal reinfahren lassen und dort dann im Zielbereich die Rennen sich anschauen. Von der Inszenierung her, also das ist natürlich schon alles tipptopp. Ich finde auch die Stadionmusik, das ist durchaus sind die Tracks gut gewählt. Ja, es ist nicht nur Trash, es macht richtig Bock. Also es kann eigentlich nicht viel besser gehen. Es gab keinen Mucks irgendwie in der ersten Woche. Es gab keine Verschiebungen. Stell dir vor, wir hätten während der Abfahrt 2 Stunden warten müssen. Es gab auch kaum Verletzungen. Ich bilde mir ein, ich habe es bis jetzt nicht bestätigen können, aber ich habe ein Auge auf Gretas Maul gehabt. Ja, jetzt gehen wir schon sehr ins Detail rein, weil ich eine Geschichte gemacht habe mit ihr. Ja, die Australierin, die fährt da im Weltcup mit, ist teilweise doch mehrere Sekunden hinten nach, hat aber auch immer wieder Rennen, wo sie durchaus an den Top 30 kratzt, ist zweimal im Weltcup bis jetzt in die Punkte gefahren und fährt da halt mit. Und ich habe sie gesprochen und sie hat halt ein bisschen erzählt ihre Lebensgeschichte und sie hat mir den schönen Satz gesagt: Ich liebe das Skifahren neben Eukalyptusbäumen in Australien. Das Skifahren in Australien schaut ganz anders aus und weil es gibt halt keine Bergfahrrahmen wie in Europa, eh klar. Und dann habe ich gefragt, naja, blöde Frage, aber schmeckt's oder riecht's irgendwie auch anders, das Skifahren? Und sie sagt dann ernsthaft, naja, eigentlich schon, ja, also ein bisschen schon, das ist schon so ein Gefühl und ich liebe das Skifahren in Eukalyptus Gebiet, also richtig herrlich. Aber sie hat sich, glaube ich, in der Abfahrt am Knie verletzt, die ist abgeschwungen nach einem Sturz. Das ist doch sehr bitter. Aber es gab jetzt keine großen Stürze, auch nicht, also die irgendwie die Stimmung trüben. Es ist wirklich eine ideale WM und dann gibt es noch Erfolge. Es gibt noch Erfolge für Österreich.
Ja. Das macht natürlich Spaß. Ja. Du bist, glaube ich, sehr im Erfolgsrausch natürlich. Absolut verständlich, aber das mit Raffaella Haser, das war schon, mit Ricarda Haser.
Ricarda Raffaella. Haser. Ja, stimmt, natürlich. Ja, ja.
Mit Ricarda Haser, das war schon ach, bitter.
Ja,
und
ja.
Da, aber es ist natürlich am Anfang der WM passiert. Ich kenne es selber, wenn man vor Ort ist und es erschlägt einen, ja, was man an Eindrücken und Impressionen da bekommt. Deswegen hast du natürlich.
Deswegen haben wir da das Vier-Augen-Prinzip.
Ja, ja, so ist es. Der nüchterne, sachliche Fachmann am Schreibtisch, ja, der deutsche Beamte, dem entgeht nichts. So,
ja, das war natürlich bitter. Im Super-G dieser Schnapper da am Schluss, der letzte Sprung und dann landet sie und man hat es gleich mal sehen können, weil sie die Beine auch nicht durchgedrückt hat. Sie ist dann weitergerutscht, runtergerutscht den Hang und sie hat die Beine da nicht ausgestreckt währenddessen, dass du abbremst. Und dann haben wir schon gedacht, oh je, das ist normal kein gutes Zeichen. Und dann ist sie auch nur einseitig runtergerutscht. Also sie ist quasi nur, dass der linke Ski nach unten schaut ins Tal und das rechte, um das rechte Bein komplett zu entlasten, ist sie ganz langsam runtergerutscht. Man hat das auch dann gesehen, dass sie da da, wo die Rutscher eben auch die Strecke verlassen, ist sie dort einen schmalen Korridor runtergerutscht, während das Rennen sogar schon wieder weitergegangen ist. Das war natürlich bitter. Und dann einer der Geschichten auch in der ersten Woche, dass der Bruder, der Raphael Haser, dann Silber holt im Super-G, war irgendwie eine Wahnsinnsgeschichte allein für diese Familie. Ja. Zuerst diese schwere Verletzung von der Schwester, die auch sehr, sehr gut in Form war schon, ja, die sie irgendwie schon langsam als Allzweckwaffe entwickelt hat, so habe ich sie bezeichnet mal im Standard, weil sie eben mittlerweile auch in der Abfahrt eine Option geworden ist und im Super-G. Kommt ja aus dem Riesenslalom eher. Ja, die Verletzung und dann Silbermedaille von einem Raphael Haser, der auch verletzt war in dieser Saison, Rennen verpasst hat, dann in Kitzbühel sensationell zurückgekommen ist und jetzt, ja, da, also die Silbermedaille geholt hat. Und ja, wir sind irgendwie das Silberland, kommt mir vor. Jetzt waren es drei Silberne in Folge und dann gab es Gold schon im ersten Rennen, im ersten Einzelrennen, sollte ich sagen, weil bei der Eröffnung dieses Parallelrennen, ja, da haben wir nach Nettofahrzeit ein bisschen mehr als 1,5 Minuten war Österreich schon wieder draußen, gegen Schweden ausgeschieden. Das war natürlich ein Dämpfer, da war die Stimmung auch getrübt. Betreuer vom ÖSV sind direkt neben uns Presseleuten auch gestanden. Die waren natürlich auch angefeilt, aber es läuft sehr gut, überraschend gut. Und du hast mir ja sehr nette Nachrichten geschickt, muss ich sagen. Ich habe sehr laut lachen müssen. Du hast mir irgendwie geschickt, habt ihr da überhaupt Empfang auf Wolke 7 in Saalbach? Herrlich. Also ja, du hast das auch gefeiert. Du fühlst das auch, diese Erfolge. Na, ist schon cool. Taugt mir sehr. Und cool da zu sein, ja. Ein Traum. Was mich so interessiert, was ist jetzt so die große Geschichte, was sind die großen Geschichten, die bei dir jetzt mal aus dieser ersten Woche in Erinnerung geblieben sind, am meisten, über die du vielleicht auch kurz reden willst mit mir?
Ja, was ich immer wieder höre, ist, es werden neue Standards gesetzt mit dieser Weltmeisterschaft. Und ich habe nichts Negatives gehört, ich habe auch nichts Negatives gesehen. Also was Thema Organisation angeht, was auch das Programm angeht, bin sehr gespannt auf die Premieren, die wir morgen und übermorgen sehen in der Teamkombination. Wuh, 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 da stoße ich natürlich auf offene Ohren bei dir. Ja, das sind so abseits bisschen die Themen, weil es ja wirklich absolut stimmig ist bisher, was hier gemacht wird, wie gut die Pisten präpariert sind, wie gut alles organisiert ist. Natürlich das Glück mit dem Wetter kommt mit dazu, aber das Glück ist mit den Tüchtigen und die Stimmung, die Atmosphäre, sportliche Entwicklungen, also es ist total stimmig. Es wird jetzt auch viel schon drüber geredet, hey, im Hinblick auf das nächste große Ereignis auf Olympia 2026, dass wir hier eigentlich das sehen, was wir bei einem Großereignis haben wollen, was gerade in Saalbach passiert, und dass es eben 2026 leider anders aussehen wird. Das heißt, dass du die Herren in Bormio hast und die Damen in Cortina, das hat dann wieder Weltcup-Charakter. Weil,
Ach so, ja, von der Stimmung, genau,
und
ja.
es ist einfach ewig weit auseinander. Ich habe es jetzt nicht mehr geprüft, aber ich habe es gestern gehört, fast 300 Kilometer, die da dazwischen liegen. Und das weiß ich halt nicht, ob das einem Großereignis dann entsprechend auch angemessen ist. Jetzt wollen wir aber noch nicht über ein Event schimpfen, das noch vor uns liegt, sondern wollen wir über das reden, was jetzt gerade passiert. Und ja, aus sportlicher Sicht, hey, ich habe noch dein Wehklagen hier im Ohr. Wollte schon Taschentücher rüberschicken nach Wien. Oh, wir haben eine Heim-WM und oh, wir werden nichts holen und keine Medaille. Und wenn,
Was
machst du
habe ich
überhaupt?
gesagt? Wirklich?
Ja, es ist alles aufgezeichnet, mein Lieber. Ja, da
Okay.
kommt, da, aus der Nummer kommst du nicht raus. Und wenn, dann die Cornelia Hütter und sonst sehe ich ganz schwarz. Und du hast mir auch geschrieben bei WhatsApp, ja, da ist der Tränensmiley schon automatisch mit überliefert worden. Und dass das aber so aufgeht, wow, absolut, absolut bemerkenswert, richtig gute Arbeit. Du musst es hinkriegen, bei einem Großereignis, gerade wenn es zu Hause ist, voll auf den Punkt da zu sein. Und das hat der österreichische Skiverband hingekriegt. Und dass auch der Schweizer Skiverband, der mit einer anderen Ausgangslage da reingeht, ich spreche jetzt hier gezielt über die Männer, wo die Drucksituation natürlich sehr, sehr hoch war aufgrund der Vorleistungen. Und dass auch sie es wieder aufs Parkett kriegen, sowohl der alt, ganz dicken Anführungsstrichen, aber der extrem erfahrene Marco Odermatt. Und dann kommt dieser Van Almen daher, von Almen daher und zieht das durch mit dem Monet dann auch noch auf dem Podium. 2001er, 2000er Jahrgang, die sind ja wahnsinnig junge Burschen noch, dass man das dann zum Tag X so runterbringt. Ja, das sind sportlich schon wirklich die ganz großen Geschichten und absolute Begeisterung. Also Hut ab, ich hätte es gerade den Österreichern in der Breite vor allen Dingen nicht zugetraut. Auch mit den Vorgeschichten, die es da gibt, zum Beispiel von Vincent Kriechmeier, der ja eigentlich erst am Dienstag wusste, dass er überhaupt wirklich fahren kann. Und dann so ein Lauf da runterballert, sensationell. Was er immer wieder auch zu den großen Events hinbekommt. Mhm. Ein ganz großer Sportler, den Österreich da hat. Und das wird dann, so sehr man im Laufe einer Saison, ja, da schimpft man doch dann immer mal wieder und dann laufen die Dinge manchmal nicht. Aber das bleibt von der Karriere am Ende übrig. Und das ist wirklich, wirklich bemerkenswert, dass er das wieder hingekriegt hat, trotz dieser Vorgeschichte.
Das ist irgendwie jetzt, weil es auch am präsentesten ist, wenn wir jetzt am Montag aufnehmen, gestern hat es nur ein kurzes Gespräch gegeben mit Vincent Kriechmeier für Printjournalisten aus Österreich. Der interessanteste Punkt, den ich da rausgehört habe, war folgender, und zwar hat er erzählt, dass es ihm mit höherem Alter immer schwieriger fällt, an den Start zu gehen und sich zu denken, heute lasse ich alles raus, heute ist mir alles sowas von wurscht, heute ich riskiere alles, ich mache alles für den Sieg, diese komplette Überwindung. Das fand ich bemerkenswert, dass er das quasi zugibt, dass er hat das irgendwie so begründet, ja, durch die Erfahrungen, die man sammelt im Weltcup über viele Jahre, und da redet er gar nicht so sehr über die eigenen Verletzungen, die er miterlebt hat, weil ich bilde mir ein, ja, ich hätte eh schon mal nachgeschaut. Ich glaube, er ist einer dieser Einhörner im Skiweltcup, die noch nie einen Kreuzbandriss hatten. Ja. Jetzt hat er eben diese Knieverletzung gehabt von dem Sturz in Wengen. Hat sie da zurückgekämpft und dann quasi diese Erfahrungen, die er im Weltcup gesammelt hat, eben im Sinne von, ich habe schon so viel gesehen, was da passieren kann, da fällt es eben dann, ja, im Alter immer schwieriger anscheinend, ja, sich zu überwinden. Und dann hast du, und das ist so ein herrlicher Kontrast, dann hast du diesen Franjo Van Almen, der, behaupte ich, nicht allzu weit weg war von am Abflug bei dieser Siegesfahrt zu Gold, ja, und der holt dann Gold und der hat dann vielleicht noch 2% mehr diese Wurstigkeit in seiner Fahrt dabei gehabt und gewinnt dieses Rennen, ja. Also, Das ist für mich eine große Erkenntnis gewesen von dieser Männerabfahrt. Und dann gibt es noch einen Alexis Monet, der im Training auch schon richtig stark war, dem diese Strecke voll liegt und der sicher auch mit einer großen Freude in das Rennen gegangen ist. Und dann holen die Schweizer zwei Medaillen und das, obwohl Marco Odermatt nicht am Podest steht. Und das sagt eh schon wieder alles über die aktuelle Form und den Zustand dieses Teams. Also ja, sensationell, Marco Odermatt, dieser unfassbare, deutliche Sieg im Super-G mit einer Sekunde Vorsprung auf den Rest der Welt. Rafi Haser als Silberner, genau eine Sekunde zurück. Da hat er von der perfekten Fahrt gesprochen. Also Wahnsinn, das hat man wirklich auch gesehen. Selten hat man sowas, auch im Zielbereich, wenn du dann doch viele andere Eindrücke hast und nicht diesen Tunnelblick, den du vielleicht beim Fernschauen hast, ja, auch da hast du das auf der Leinwand gesehen, dass da ja nichts aufgestaubt hat, das war Genuss zuzuschauen. Was mir auch noch in Erinnerung bleibt, ist dieser Panoramasprung vom Vincent Kriechmeier, den er einfach die Linie aber sowas von perfekt getroffen hat und genau Zentimeter genau beim nächsten Tor dann war, das war herrlich, da hat er auch richtig viel Zeit gut gemacht bei seiner Fahrt zu Silber. Das sind so die Eindrücke, die mir von diesen zwei Männerinnen bleiben. Und dann ist für mich eigentlich die ganz, ganz große Geschichte, ich habe sie auch beim Standard abgebildet quasi, doch die Breezy Johnson, die Abfahrtsweltmeisterin hier wird, die sich in den Trainings extrem wohl gefühlt hat schon. Die Geschichte kann man auch auf die Miriam Puchner, die Silber geholt hat, ummünzen. Und die ja eine sehr, sehr spannende Biografie auch hat, finde ich. Also sie Sie ist erst im Dezember zurückgekommen von dieser Sperre, weil sie drei Dopingtests verpasst hat. Also wenn man von einer Dopingsperre spricht, entspricht das, finde ich, nicht ganz der Wahrheit, die man mit diesem Wort dann suggeriert. Sie hat eben drei Tests verpasst und deswegen wurde sie gesperrt. Die Dopingrichtlinien sehen eben eine Sperre vor in so einem Fall. Sie wurde dann danach auch dazu befragt. Ist jetzt nicht so, dass sie ausgewichen ist. Sie hat das aus ihrer Sicht quasi nochmal, ja, durchaus aufgedröselt, hat gesagt, beim ersten Mal, das war voll mein Fehler. Dann bin ich vorsichtiger geworden. Beim zweiten Mal ich habe einer falschen Telefonnummer meine Standorte geschickt und dann hat es mich da ein zweites Mal erwischt. Und beim dritten Mal war irgendwie die App nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Ist ein bisschen eine App, die manchmal spinnt anscheinend. Ja, und dann ergibt sich für mich natürlich von ganz weit weg, auch, weil ich nicht der bin, der das einträgt in diese App, aber ja, die anderen haben es eben doch geschafft und die Breezy Johnson hat das dann nicht geschafft. Sie sagte eh selber, ja, ich hätte da sicher genauer sein müssen, mein Fehler. Und dann war sie eben quasi ausgeschlossen. Sie hat nicht mit dem US-Ski-Team trainieren können. Sie hat sich selber ein Team zusammengestellt, ist in die Schweiz gegangen, hat dort am Gletscher in Saas Fee trainiert, ja, mit ihrem Privatteam quasi, das sie sich da organisiert hat, hat extrem viel Kohle investiert auch, muss man auch sagen. Ist halt auch ein Gamble, würde ich meinen. Ja, du setzt dann nochmal alles irgendwie auf eine Karte, investierst darin und jetzt zahlt sich das so aus, also das ist bemerkenswert. Ja, und auch deswegen glaube ich, dieser Gefühlsausbruch, den man bei ihr gesehen hat, ja, war schon richtig cool. Ich bin ein großer Fan jetzt, muss ich sagen.
Wie ist denn dein Eindruck? Wie gehen denn die anderen Athletinnen mit ihr um? Haftet diese Sperre an ihr oder ist es so, wie du es jetzt auch schilderst, dass du ja voll sagst, du bist Fan, du bist da mit ihr im Reinen, dass du nimmst ihr das ab? Ich habe den Quervergleich zum Biathlon. Da gibt es den lettischen Biathleten Andrejs Rastorgujevs. Der hat eben auch drei Tests verpasst und ist entsprechend gesperrt worden. Der Rastorgujevs hat im letzten Jahr im Massenstart die Silbermedaille in Nové Mesto gewonnen bei der Weltmeisterschaft. Und da gab es durchaus Athleten, die ihm nicht gratuliert haben. Darunter Top-Leute wie Emilien Jacquelin zum Beispiel. Also der wird da nicht von allen willkommen geheißen im Biathlon. Wie ist der Eindruck bei Breezy Johnson?
Misstöne würd mich jetzt, habe ich keine feststellen können. Ja. Es ist so, dass wir, wenn wir jetzt vorgreifen auf die Teamkombination, Michaela Schifrin mit Breezy Johnson fährt, das ist für mich auch ein. Ich glaube, Michaela Schifrin, wenn sie irgendwelche Zweifel hätte an der Integrität, ja, der Breezy Johnson, dann würde sie das nicht machen. Und ja, sie bildet ein Team mit ihr. Also das wird ein Blockbuster-Team, das wir da sehen in den Wettbewerben. Und da hilft der Breezy Johnson auch noch, dass sie Athletensprecherin ist quasi in den USA. Also sie setzt sie immer wieder für Gleichberechtigung ein, sei es jetzt Trainingsbedingungen, sei es was auch immer, dass irgendwie doch mehr eben gleiche Chancen haben, ja, Weltcupplätze zu erreichen und, ja. Also die ist da sehr, sehr, ja, outspoken. Jetzt fällt mir das deutsche Wort auch nicht so ein, aber setzt sich durchaus für gute Themen ein. Auch darauf beziehe ich mich, wenn ich sage, ich bin doch durchaus ein Fan, weil ich mich jetzt mit ihrer Biografie beschäftigt habe. Sie hat sich vor 2,5 Jahren, glaube ich, als bisexuell geoutet, hat das quasi einmal verkündet in einem schönen Posting, in dem sie gesagt hat, so, ich sag's jetzt, wie es ist, ich bin bisexuell, ich würde gern Vorbild sein für die sich hin und wieder ein bisschen anders fühlen und dann aber mich sehen und sehen, dass quasi auch sie repräsentiert werden an der Weltspitze. Und ja, falls euch bisexuell gar nichts sagt, dann könnt ihr es ignorieren, ist wurscht. Und überhaupt, wenn es euch ums Sportliche geht, let's go, ich will Rennen gewinnen. Und dann war es das auch wieder. Und jetzt hat sie es auch nicht, diesen Sieg jetzt auch nicht künstlich erhöht auf irgendwas, sondern ja, einfach, sie ist nämlich auch darauf angesprochen worden, ob sie irgendwie, wir wissen, welche Zustände gerade in den USA herrschen. Ja, ob sie das irgendwie auch als Zeichen verstehen will, hat sie jetzt nicht unbedingt gesagt. Ich finde, Ihre Taten sprechen dann, glaube ich, sogar mehr dafür. Ja? Also das finde ich ganz cool. Und während der Trainingswoche noch, finde ich auch interessant, hat sie auf Instagram sich ausgesprochen für bessere Bedingungen bei der Paraski-WM. Ja, die findet aktuell noch in Maribor statt, in Slowenien. Ganz schwierige Bedingungen dort, weil einfach extrem wenig Schnee liegt. Und ich fand es bemerkenswert, dass sie, während sie sich eben auf ihre WM-Rennen vorbereitet, darauf aufmerksam macht. Ich habe sie dann schon nach den Abfahrtstrainings darauf angesprochen, und sie hat irgendwie, ein Satz, der hängen geblieben ist, war: Wir haben hier auf der Warm-up-Strecke in Saalbach bessere Bedingungen als die auf der Rennstrecke. Wie kann das sein? Ja? Also wir sollten da eigentlich als Community insgesamt deutlich bessere Bedingungen vorfinden. Und das fand ich bemerkenswert. Also das hat mir imponiert. Ja? Und vielleicht ist es auch das, warum sie durchaus ein gutes Standing hat in der Szene, ja. Auch wenn sie es dreimal geschafft hat, einen Dopingtest zu verpassen und dann, ja, zu Recht gesperrt wurde, denke ich. Genau. Ja, und dann, ich finde die Miriam Puchner auch eine interessante Geschichte. Da ist sehr wenig zusammengelaufen, einfach diese Saison noch. Ich glaube, ein 10. Platz in einer Abfahrt hat sie als bestes Saisonergebnis stehen gehabt. Ich finde, es war gar nicht sonnenklar, dass die im WM-Kader stehen wird. Also hat durchaus auch gewackelt, kann man sagen. Und dann ist sie exzellent mit diesen Passagen vor allem oben zurechtgekommen, im oberen Streckenabschnitt, Gleitpassagen, dann immer wieder diese Sprünge, die interessant gesetzt waren quasi. Ja, also sie haben schon auch das meiste aus dieser Strecke rausgeholt, weil man sagt, ja, sind jetzt nicht die schwierigsten Strecken, aber sie haben halt doch, ein paar haben gesagt, das ist eine Skicross-Strecke da oben, ja, weil es halt doch immer wieder darum geht, Wellen zu schlucken und so weiter. Aber ja, also das war eine coole Geschichte auch, natürlich aus österreichischer Sicht, diese Silbermedaille. Und es sind 4 Medaillen nach einer Woche, damit hat man wirklich nicht rechnen können. Da kommt vielleicht auch das Glück, das jetzt ein bisschen gefehlt hat während dem Weltcup, ausgerechnet bei der Heim-WM zurück. Das ist schön zu sehen. Und ja, jetzt stehen die Teamkombinationen an. Magst du noch irgendwas sagen zur ersten Wettkampfwoche? Vielleicht aus deutscher Sicht auch. Ist da irgendwie was hängen geblieben und aufgefallen?
Sehr positiv ist Emma Eicher hängen
Ja.
geblieben. Also, sie hat echt zwei sehr starke Speedrennen gezeigt und jetzt gerade in der Abfahrt mit einer besseren Startnummer, da wäre absolut eine Medaille. Da hätte sie mit der Fahrt, mit einer besseren Startnummer, hätte sie eine Medaille gemacht. Und das ist richtig krass. Also, dass sie es zum Höhepunkt A ins Ziel bringt. Und auf welchem Level sie das ins Ziel bringt, das hat mich doch sehr überrascht. Das hatte sich in den Trainings schon angedeutet. Also da ist sie sehr gute Zeiten gefahren. Man hat gemerkt, dass ihr die Strecke tatsächlich auch wirklich gut liegt. Und ja, das Ganze dann aber im Endeffekt so runterzubringen, das ist wirklich bemerkenswert. Also da hat Emma Eicher uns echt gezeigt, dass sie dieses Talent ist, von dem immer alle geredet haben, weil man muss sich ja im Endeffekt überlegen, sie hatte jetzt in dieser Saison hatte sie zwei Ergebnisse stehen in der Abfahrt. 31. in Cortina, 43. in Beaver Creek. Keinen einzigen Weltcup-Punkt geholt und fährt dann bei der Weltmeisterschaft auf den 6. Platz. Und wie gesagt, mit besserer Startnummer hätte sie eine Medaille gemacht, weil die Rückstände waren ja auch super, super gering. Also was hat ihr gefehlt auf Ester Ledecká? Das waren 27 Hundertstel, nur 48 Hundertstel sind es auf Breezy Johnson. Also Hut ab, da kann sich der Deutsche Skiverband freuen, dass man mit Emma Eicher wirklich jemanden hat, der in Zukunft auch bei Großereignissen dann da entsprechend liefern kann. Und Ja, ich weiß, ihr kennt mich. Ich diesen Karriereweg bislang, ich habe ihn nicht immer ganz verstanden. Da muss ich mich an manchen Punkten jetzt vielleicht erstmal temporär ein bisschen revidieren. Es scheint von der Steuerung her so zu sein, dass sie auch zu einem Saisonhöhepunkt im Februar topfit ist. Aber hatte ich ja hier auch schon gesagt, man hat dann schon rund um Weihnachten auch erkannt, ein bisschen dosieren, dass man Garmisch dann auch zum Beispiel mal nicht unbedingt fahren musste im Abfahrtsbereich und da auch mal ein bisschen im Training ausgelassen hat, um dann jetzt entsprechend auch fit zu sein. Gut, Wahnsinn, hat sich total gefreut, fährt eine klasse WM, wächst auch so langsam rein in diesen Ski-Weltcup-Zirkus, weil sie vom Typ her einfach anders ist als jetzt von Almen oder sowas, ja, die da kommen und Servus, da bin ich, gibt's mir ein paar Ski, ich fahre mal runter, ich gewinne und dann machen wir Party, wir rasieren uns alle den Schädel ab und da sind wir. Ja, das, so ist Emma ich halt nicht. Sie ist sehr, sehr introvertiert und sagt, das Beste, was sie kann, ist Skifahren und nicht Interviews geben. Und man merkt aber, sie reift, sie kommt rein und sie wächst rein und ja, es ist sportlich. Was vom Speed jetzt ein bisschen hängen bleibt. Kira Reitle-Winkelmann hat es leider überhaupt nicht hinbekommen. Also schwer enttäuscht gewesen, hat alles irgendwie nicht gepasst, ihre Leistung nicht. Mit der Strecke scheint sie nicht so klar gekommen zu sein. Die Kurssetzung, die Führung, irgendwie, es lief nicht. Und Maisie hat auch schon Medaillen geholt. Platz 12 jetzt in der Abfahrt ist kein Weltuntergang. Ja, Super-G war es, Platz 23. Da war sie eigentlich stärker als in der Abfahrt in letzter Zeit. Aber klar, sie hat sehr hohe Ansprüche an sich selbst und kann dann diesbezüglich natürlich nicht zufrieden sein. Aber sind wir zufrieden mit Emma Eicher, dass da eine Medaille rausspringt im Speed? Das war eh eigentlich nicht zu erwarten. Team hatte ich mir mehr erhofft. Team war wirklich bitter. Da ist es gegen die Schweiz auch 2:2 gestanden. Da ging es dann nach der Zeitrechnung. Und ja, wenn ein Lauf halt total verhunzt ist und das irgendwie alles, aber da gab es ja ganz wilde Konstellationen, wo es dann, boah, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, wenn der
Na, der
Lauf
Thomas
ein,
Tummler, der hat dafür
ja,
gesorgt, dass Deutschland rausfährt. Ey, der hat da Zeit fahren müssen, die ist davor, weiß nicht, ob sie überhaupt einmal vorkommen ist, und dann fährt der aber sowas von einem perfekten Lauf. Und das hat
Ja,
er, ja, herrlich.
ich meinte jetzt gar nicht Tumbler, ich glaube, es war Ex-Schwartzman aus Schweden im Halbfinale. Es war irgendwie eine wilde Konstellation, wo es dann um eine Hundertstel geht. Er
Ah
hatte
ja, richtig. Ja.
sein Lauf gewonnen, aber er hätte eine Hundertstel schneller fahren
Genau.
müssen,
Wahnsinn.
um diese Zeitkriterien
Ja.
ganz wild. Also da war tatsächlich eine Medaille drin, aber ja, auch da wieder Verletzungsthematiken mit einem gesunden Alex Schmid, der der letzte Parallelweltmeister ist und diese Disziplin extrem gut kann, wäre da deutlich mehr drin gewesen. Aber mei, ist wie es ist. Jetzt kommen die Teamkombinationen. Das sehe ich vor allen Dingen bei den Damen durchaus eine Chance auf Medaillen. Und dann all Eyes on Slalom. Da muss man alles auf den Slalom setzen. Und so wie eine Emma Eicher jetzt schon gefahren ist, ist sie auch bei den Damen eine Medaillenkandidatin? Eine Lena Dürr ist es sowieso und ein Linus Strasser ist es auch. Bei den Burschen, ja, Mai, die Ausgangspositionen sind natürlich brutal schwer. Dass ein Simon Jocher mit seinen Fersenproblemen, auch der Rücken, die Bandscheibe, auch das haut nicht hin und dass er unter den Umständen hier keine Top-Leistungen abliefern kann, kann ich nachvollziehen. Luis Vogt ist noch unerfahren, merkt man total. Dann kommt dieser Sturz, muss man ja wirklich froh sein beim Zielsprung, dass es ihn da, dass es da wirklich nur mit Prellungen und so weiter, dass er damit rausgegangen ist. Ja, und bei Romit Baumann, hab ein Interview gestern mit ihm gehört, da fehlt es irgendwie der Speed und irgendwie scheint es nicht mehr für die ganz, ganz großen Dinge zu reichen. Und da wird es auch dem Ende entgegengehen. Also das, was er gestern gesagt hat, war relativ eindeutig angesprochen, ob seine letzte Weltmeisterschaft ist. Klang es nach einem sehr klaren Ja. Und selbst ein Rücktritt nach der Saison heißt vor Olympia, hat er nicht ausgeschlossen. Also da geht's verständlicherweise in dem Alter. Louis Vogt hat noch erzählt, dass bei der WM in Garmisch 2011, dass er dem Rumet Baumann da schon zugeschaut hat als kleiner Bursche und die Schule geschwänzt hat, um die sehen zu können, und da den Rumet gesehen hat, und dass sie eine WM nochmal zusammen fahren, ist ja schon auch echt witzig. Aber da geht es dann irgendwann zu Ende. Da, ja, müssen wir schauen, wie sich Vogt und Joche entwickeln, was dahinter auch passiert. Es gibt im Nachwuchs schon Leute, aber da müssen wir uns, glaube ich, auf eine längere Phase der Durststrecken so ein bisschen einstellen. Ja, schau mal ein bisschen
Ja,
auf die Sch Ja, gerne.
wenn ich mich nicht verschaut habe, ist Romet Baumann der einzige Österreicher, der bei der Heim-WM 2013 in Schladming dabei war. Der hat damals Bronze geholt in der Kombination.
Ja.
Das ist mir noch eingefallen und aufgefallen, wie er da in der Abfahrt gestartet ist. Ja. Also ja, der ist schon lang dabei. Ja.
Absolut, absolut. Ja, wollen wir auf die Schweiz ein bisschen schauen?
Ja.
Ja, bei den Damen,
Ja.
da ist man, glaube ich, wenn man jetzt den Kontrast auch sieht, also rein von den Einzelmedaillen her, hat Österreich mehr als die Schweiz, liegt aber primär natürlich an den Damen, weil die sind noch ohne Medaille, was die Damen angeht. Also ja, Corinne Sutter, Lara Gut-Behrami, das waren da natürlich die großen Hoffnungsträgerinnen. Mallory Blanc, okay, Außenseiterin, aber von der kann man das an so einer Stelle, glaube ich, dann auch noch nicht wirklich gezielt erwarten. Und ja, wird man, glaube ich, nicht so ganz zufrieden sein. Also da ist man natürlich gerade von Corinne Sutter und Lara Gut-Behrami auch schon wesentlich erfolgsverwöhnter gewesen in den letzten Jahren. Sie waren eigentlich auch zu den Top-Ereignissen, zu den Top-Events immer voll da und voll auf Strecke. Und ja, ausscheiden, Platz 8, Platz 12, Platz 14, in diesem Rahmen Platz 7. Ich finde, Corinne Sutter macht es eh gut mit der Vorgeschichte, mit den vielen Verletzungen ist es absolut in Ordnung. Auch jetzt gerade in der Abfahrt war sie auch nicht wirklich weit weg. Also da fehlen 62 Hundertstel auf Breezy Johnson, 4 Zehntel sind's auf Bronze. Aber hey, mit dem Quervergleich zu den Männern entstehen natürlich Erwartungshaltungen, und jetzt liegt der Druck schon ein bisschen drauf. Also jetzt gerade in der Teamkombination morgen bei den Damen, und dann muss man halt schauen, was im Riesenslalom und Slalom passiert, dass da auf jeden Fall ein, zwei Medaillen noch geholt werden, weil sonst ist die Divergenz zwischen Männlein und Weiblein doch ein bisschen arg hoch. Deswegen aus der Warte ist man da, glaube ich, nicht wirklich zufrieden. Aber ja, mei, es wird natürlich eine Nation, ein Verband dann immer so ein bisschen als Ganzes gesehen und wahrgenommen, und es stehen zwei Weltmeistertitel in zwei Einzelrennen. Es steht die Bronzemedaille von Monet. Im Teamwettbewerb hat man auch noch eine Medaille geholt. Und es entsteht auch dieses Bild nach außen. Also diese Aktion gestern, was ist das für eine Mannschaft? Es ist ja wirklich krass. Und ich hatte es dir auch geschrieben und vielen Freunden auch, was ist mit diesem Odermatt? Der wird da wirklich. Geht als Top-Favorit in dieses Rennen. Er holt keine Medaille. Es ist eigentlich eine Enttäuschung für ihn. Und er feiert damit, rasiert sich den Schädel ab, sitzt mit dem Bier da unten und feiert einfach authentisch und ehrlich mit seinen Teamkollegen, mit den jungen Burschen damit. Und ich finde nichts, was mich an ihm stören würde. Hab's hier ja auch schon mal gesagt, die Seriensieger nerven eigentlich. Ich finde nichts. Der wird immer sympathischer. Und was in dieser Saison tatsächlich auch eintritt, und das ist vielleicht ein Faktor, warum ich ihn trotz als Seriensieger irgendwie immer sympathischer finde, er verliert halt auch mal, in Anführungsstrichen. Er ist nicht mehr der Odermatt, den wir letztes Jahr hatten, wo du wirklich die Uhr nachstellen konntest. Jetzt ist er da, jetzt gewinnt er alles, sondern er kriegt schon Konkurrenz. Aber es tut ihm total gut. Und wie er damit umgeht, sensationell. Also, meine Güte, Marco Odermatt, was ein sympathischer Typ.
Ja, absolut. Ich habe die Frisuren auch in echt gesehen. In echt sind sie genauso schier wie auf den Bildern, kann ich da sagen. Ja, also herrlich. Super, die ziehen das durch, machen ihr Ding, ja, und verstehen sich ganz offenbar und offensichtlich sehr, sehr gut. Ja. Bevor wir auf die Teamkombinationen schauen. Hast du einen Felix der Woche, einen speziellen WM-Felix? Ja.
Du warst ja dabei. Das war nicht Playback, oder? Bei der WM-Eröffnung.
Ich kann dir zu dieser Eröffnungsfeier recht wenig sagen, weil mir irgendwie wenig im Kopf geblieben ist. Spricht das jetzt für die Feier oder gegen...
Kann Ivica Kostelic wirklich so gut singen?
Ich glaube
Oder
nicht.
war
Ich
das
glaube,
Play?
das war
War
schon
das?
vom Band, ja. Ja.
Okay, gut.
Ich, ja. Ich,
Dann
nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war da gar nicht mehr unten. Ich glaube, ich war schon im Pressezentrum wieder.
okay, dann
Warum sage ich was, ja?
kriegt er ihn unter Vorbehalt. Wenn es vom Band
Ja.
war, streichen wir es. Wenn er es echt gesungen hat,
Fast, ja.
dann bist du
Ja.
narrisch, kann der Mann singen. Dann
Felix der Woche mit Sternderl, ja?
hier mit Sterndal und ich habe aber ein Backup Felix der Woche
Okay.
und das ist der heilige Sankt Martin des alpinen Skisports. Oder
Okay.
die heilige Sankt Martin des alpinen Skisports. Du weißt, der heilige Sankt Martin, der teilt seinen Mantel und
Aha, ja.
Kaiser Vicov Lee teilt den
Ja.
dritten Platz im Super-G. Ja, sie hat es
Ja.
2023 mit Cornelia Hütter getan und sie hat es jetzt mit Lauren Mazur getan. Auch eine besondere Geschichte, dass sich das innerhalb von zwei Weltmeisterschaften gleich dupliziert. Also die heilige Sankt Martin des alpinen Skisports ist Kaiser Vicov Lee.
Ja, die Martina dann, ja, sehr gut. Na, gefällt mir
Ja?
gut. Du hast sie jetzt schon erwähnt, mein Felix der Woche geht an die Conny Hütter, die zum dritten Mal in ihrer Karriere bei einer Weltmeisterschaft in einem Rennen Vierte wurde. Tut mir fast ein bisschen leid, aber du hast es ja schon gesagt, ja, eine Bronzemedaille immerhin von Courchevel, Méribel hat sie in der Tasche und vielleicht kommt noch eine dazu, weil ein Rennen hat sie ja noch, das ist jetzt neu. Es gibt nämlich eine Teamkombination, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Da fahren Abfahrerinnen eine Abfahrt, und zwar über die ganz normale Strecke, über die Originalstrecke, und dann gibt es einen Slalomdurchgang. Sie tun sich mit einer Kollegin zusammen. Und dann gibt es einen Slalom und die Zeiten werden aufaddiert und die schnellste addierte Zeit holt Gold. So funktioniert das Ganze. Also wir haben hier eine alpine Kombination, nur dass man sich diese zwei Disziplinen aufteilt unter zwei Läuferinnen. Und das finden wir haben das damals, glaube ich, sogar schon, wie es die Premiere gab, bei der Juniorenweltmeisterschaft in St. Anton, haben wir schon einmal gesagt, hey, die Idee grundsätzlich, wir haben es noch nie gesehen, aber die Idee ist doch genial, weil es gibt immer mehr diese Spezialisierung auf einzelne Disziplinen. Ja, es gibt immer weniger Allrounderinnen. Das macht doch durchaus Sinn, da Teams zu bilden. Und jetzt gehen wir rein, schauen wir uns doch an, wer da zum Beispiel morgen bei den Frauen an den Start geht und ja, es sind schon ganz gute Teams. Also aus Österreich habe ich da die Silbermedaillengewinnerin aus der Abfahrt stehen, Miriam Puchner, zusammen mit Katharina Liensberger, die ja auch schon mal Weltmeisterin wurde im Slalom, ein ziemlich cooles Team. Wir haben Cornelia Hütter, die mit Katharina Huber fährt, mit der Nummer 2 im Slalom in dieser Saison. Stefanie Venier, die Weltmeisterin aus dem Super-G, fährt gemeinsam mit Katharina Truppe. Und das vierte Team aus Österreich ist Christina Ager, die ins Aufgebot gerückt ist, nachdem Ricarda Haase sich verletzt hat, ist Christina Ager zur WM angereist, ist ein Abfahrtstraining gefahren. In der Abfahrt war Ariane Redler noch dabei, jetzt für die Teamkombination, weil es bei Ariane Redler einfach nicht rund gelaufen ist, kommt Christina Ager zur Chance, da ein WM-Rennen zu bestreiten und sie fährt mit Katharina Gallhuber. Ja, also die vier Katharinas haben alle eine Abfahrtspartnerin bekommen. Ja, Puchner-Liensberger, von den Namen her, gefällt mir mal sehr gut. Vor allem mit dieser Strecke, wo wir die Miriam Puchner so stark erlebt haben, gefällt mir sehr, sehr gut. Und du hast schon gesagt, ja, aus deutscher Sicht durchaus, du gehst da hoffnungsfroh in dieses Rennen.
Naja, Emma Eicher und Lena Dürr.
Ja.
Das, so wie Emma gefahren ist in der Abfahrt, wenn Lena ihr Programm abspult, dann sind sie Medaillenkandidatinnen. Definitiv. Also
Ja.
Kira Weidle-Winkelmann, Jessica Hilzinger ist Team Nummer 2. Da wird es keine Medaille geben, aber mit Emma Eicher und Lena Dürr, also da kann definitiv was gehen. Die große Blackbox ist halt, oder die größere Blackbox ist in dem Fall das Slalom, weil wir da noch gar nichts jetzt gesehen haben. hier in Saalbach. Und dann muss man schauen, wie Lena reinkommt, wie sie in Form kommt. Aber sie hat im Teamwettbewerb ein Ding war nicht ganz sauber, aber ansonsten hat sie da wieder einen guten Eindruck hinterlassen. Und sie hat auch eine Medaille geholt bei der letzten WM. Also große Ereignisse kann sie liefern. Und Teamwettbewerbe erzeugen eigene Dynamiken. Und deswegen setze ich da tatsächlich eine sehr große Hoffnung drauf, dass morgen die erste deutsche Medaille bei dieser alpinen Ski-WM rausspringen wird. Gut, musst halt mal schauen, ob du an den Schweizerinnen vorbeikommst. Also, da habe ich zwei sehr starke Teams auf dem Zettel. Also, Lara Gutberami, Wendy Holdener ist Ansage. Und habe ich sogar noch einen Tick stärker irgendwie vom Gefühl auf dem Zettel sind Corinne Suter und Camille Rast. Das ist schon eine Ansage, ja. Also, Malorie Blanc, Melanie Maillard. Geheim Favoritinnen. Also da müsste wirklich alles aufgehen. Und ja, Eliane Christen und Priska Mingnufer, die werden da kein Wörtchen um die Medaillen mitsprechen. Aber ja, diese zwei Top-Duos, die sehe ich da, boah, absolut. Gibt so fünf heiße Medaillenteams, meiner Meinung nach. Also du hast die Österreicherinnen angesprochen, das Top-Team, dann Breezy Johnson, Michaela Schifrin, die zwei Schweizerinnen und Emma Eicher und Lena Dürr. Das sind schon so die heißesten Eisen, die man da im Feuer haben. Ja.
Ja, mich überrascht, dass sowohl Brignone als auch Gocha dieses Rennen nicht fahren. Also die Italienerinnen, die verzichten da auf ihre zwei starken Speedläuferinnen. Da haben wir Laura Pirovano und Giorgia Colombo als Italy One, ja, als bestes Team. Auf Norwegen bin ich vielleicht gespannt, gell? Wir haben vor der Aufnahme kurz drüber geredet. Kaiser Wiko Flie zusammen mit Mina Fürst-Holtmann. Vielleicht ist da was drin. Schauen wir mal, ja. Und sonst, ja. Ja, die restlichen Teams würden mich wirklich überraschen, wenn da was rausschaut, ja.
Es fehlt halt bei vielen fehlt immer ein Part. So, es fehlt bei einer Srinka Lucic fehlt der Speedpart, es fehlt bei den Schwedinnen der Speedpart. Ja, dann hast du natürlich, ja, diese Lara Kulturi müsste schon mit sich selber fahren. Es ist halt in manchen Nationen dann entsprechend nicht ausgewogen. Und auch, wenn wir, glaube ich, ehrlich sind mit Kaiser Wiko Flie, ob Mina Fürst-Holtmann das runterbringt, habe ich Zweifel. Also da würde dann der Slalom-Part eher fehlen. Und bei Italien ist es offensichtlich. Warum fährt eine Brignone, warum fährt eine Goccia nicht? Die konzentrieren sich auf den Riesenslalom, weil sie natürlich schon auch wissen, dass im Slalombereich bei den italienischen Frauen leider nichts vorangegangen ist in den letzten Jahren. Und deswegen lassen die aus. Die lassen nicht aus, weil sie sich denken, ach komm, mir schenkt gerade eine Sofia Goccia, für die es echt jetzt enttäuschend war, muss man sagen. Also mit dem, was sie kann und was sie schon geholt hat, da so weit weg zu sein, für ihre Verhältnisse auch, ist schon eine Enttäuschung. Und deswegen macht sie es nicht aus, hab eh schon genug, jetzt lassen wir mal die anderen ran, sondern da fehlt die realistische Medaillenperspektive. Und das Programm war hart, das war viel. Es ist auch eine WM, muss ich dir nicht sagen, du bist selber vor Ort. Ist auch nochmal ein anderes Energie- und Stresslevel für Athleten dann auch, weil die Leute einfach viel mehr von dir wollen. Deswegen kann ich da nachvollziehen, dass man sagt, hey, probieren wir es nochmal im Riesenslalom und lassen an der Stelle aus.
Ja, zum Männerrennen noch ganz kurz. Da weiß ich, dass Baumann Strasser ein Team bilden werden. Das einzige Team, das es dort zu sehen gibt vom DSV. Ich weiß, dass Vincent Griechmeier mit Manuel Feller fahren wird. Das ist ein Karäter-Team. Sehr, sehr cool. Und ja, aber das ist vielleicht noch ein bisschen zu weit im Voraus. Das findet am Mittwoch statt, übermorgen. Bin gespannt, ob es zum Kracher-Team Odermatt Meyer kommt. Aber ich glaube, ich habe schon gehört, dass Odermatt diese Teamkombi nicht fahren wird, weil er sich auf den Riesenslalom konzentriert. Aber da fehlen uns noch die Informationen. Ich muss auch jetzt, Tobias, ich sag's, wie es ist, zurück an die Arbeit. Ja, deswegen würde ich
Klar.
sagen, wir haben eh schon ausführlich darüber gesprochen, jetzt über diese Ski-WM, über die erste Woche bei der Ski-WM. Danke vielmals, ja, für deine Eindrücke auch von der Ferne. Das hilft mir auch noch ein bisschen Sachen einzuordnen. Das ist ganz hilfreich. Na, cool, dass diese Begeisterung auch draußen ankommt, ja. Na, herrlich. Ich freue mich auf die zweite Woche. Genau, ja, ich bin sicher bei euch. Ist das genauso? Danke an alle fürs Zuhören bis dahin. Wir melden uns dann nächste Woche wieder nach der zweiten Wettkampfwoche aus Saalbach-Hinterglemm. Bis dahin, alles Gute. Servus.